Ja, meine Damen und Herren, das ist nicht die Bibliothek des Freiherrn von Lassberg, sondern ein Blick in die fürstlich-fürstenbergische Bibliothek, wo die Lassbergische Bibliothek nur einen kleineren Teil darstellte, etwa 10%. Die letzte der Freiburger Büchergeschichten gilt also nicht einer Handschrift, sondern einer Bibliothek, deren letzte Phase habe ich miterlebt. Es fällt mir schwer, darüber sine ira et studio zu sprechen, wie etwa über Hartmann von Aue. Man sollte die Vorgänge aber gerade vor dem Hintergrund dessen, was derzeit in Karlsruhe geschieht, nicht vergessen. Es geht um das Ende der fürstlich-fürstenbergischen Bibliothek und darin eingeschlossen die Bibliothek des Freiherrn Josef von Lassberg, dessen Namen sich mit der Handschrift des Nibelungenliedes, mit der Handschrift C und mit der Rettung des alten Schlosses in Meersburg verbindet. Was das mit Freiburg zu tun hat, ist wenig bekannt. Sie erfahren das jetzt. Ich möchte mich für zusätzliches Material bei den Herren Dietrich Hackelberg und Klaus Graf bedanken. Man hat zwar Erinnerungen an vieles davon, aber weiß nicht mehr so genau Bescheid. Da ich nicht weiß, wie schnell ich durch die Handschriften, die ich Ihnen zeige, durchkomme, könnte es sein, dass ich ein paar Minuten überschreite, aber es kann nur wenig sein. Die Anfänge reichen in die Studienzeit des 1770 geborenen Donaueschingers Lassberg zurück, die sich in den Jahren 1787-88 auch in Freiburg abgespielt haben. Das Studium der Forst- und Kameralwissenschaft ist in der Universität in den Akten nicht recht nachzuweisen. Neben dem Studium bei Professor Lugo, Polizei-, Handlungs- und Finanzwissenschaft, hat er in der Forstwissenschaft, was sein eigentliches Metier war, Privatkurse absolviert. Jedenfalls lernte er auf der Alma Albertina in dem 5 Jahre älteren Theologiestudenten Leonhard Hug aus Konstanz einen Freund fürs Leben kennen, mit dem er auf dem Hebsack herumstromerte, in der Dreisam baden ging und dem hellen Elbling zusprach. Die Liebe zum Mittelalter hatten sie wohl gemeinsam. Das Urerlebnis Lassbergs ist ja bekanntlich der Ritterschlag in der Burgkapelle auf dem pfälzischen Trifels in der Johannisnacht 1786, den er als letzter Ritter im Alten Reich empfing und jeden Jahrestag in seinen Schriften, in seinen Briefen erwähnte. Heute ist ein merkwürdiger, ein teurer und unvergleichlicher Tag für mich. Diesen Morgen sind es 53 Jahre, dass ich in der Kapelle Friedrichs des Rotbarts von meinem mütterlichen Oheim Konrad zum Ritter geschlagen wurde. Zum 53. Mal vergegenwärtige ich mir Ort und Zeit und auch die kleinsten Handlungen und Umstände, die bei dieser heiligen Handlung mir vorkamen. Da haben Sie ein Beispiel. Der Oheim Malzen gehörte dem damals noch souveränen Malteserorden an und Lassberg trug dessen Uniform noch sein ganzes Leben mit Stolz, wie hier. Sie sehen es schlecht, diese grünen Trotteln auf der Jacke, die gehören dem Malteserorden an, auch die rote Mütze. Oft hat er auch noch ein Malteserkreuz, einen Orden. Die Auswirkungen des Ritterschlages zeigten sich in ihrer ganzen Tragweite erst 2 Jahrzehnte später, als er beim Wiener Kongress den Malteserorden, die Reichsritterschaft der Lassberg als Herr von Helmsdorf am Bodensee angehörte und auch das Fürstentum Fürstenberg ihre verlorene Eigenstaatlichkeit nicht mehr wiederbekamen. Hier war Lassberg die treibende Kraft bei der Errichtung eines allgemeinen Adelsvereins durch ganz Deutschland, die Kette genannt, der sich ein historistisch ausgerichtetes Wissenschafts- und Bildungsprogramm gab. Im Augenblick aber, also 20 Jahre früher, sind die beiden Freunde noch nicht geschieden. Sie konnten sich mit alten Büchern beschenken. Und das älteste erhaltene ist die Karlsruher Papierhandschrift Donaueschingen 106, Christus und die Minnende Seele, in der das Verhältnis der beiden Figuren als Bräutigam und Braut dargestellt ist, also in der Nachfolge der mittelalterlichen Hohelied-Auslegungen. Die Handschrift stammt wohl wie Hug selbst aus Konstanz. Er hatte sie aus dem Bestand des Augustiner Chorfrauenklosters Inzighofen. Mystik für Klosterfrauen in fastlicher Form, dazu 15 Federzeichnungen mit Deckfarbenmalerei. Ex dono clarissimi et carissimi Leonardi Hugi, linguarum orientalium professor ordinarii in Alma Albertina Friburgi Briscoviae, Josephus und so weiter, Baro de Lasberg 1792, hat er voll Stolz hineingeschrieben. Hug war tatsächlich mit 27 Jahren Ordinarius der orientalischen Sprachen, hebräischen Altertümer und Einleitung ins Alte Testament. Den Konkurs dafür hatte er schon mit 22, dann nochmals mit 23 Jahren gewonnen. Aber da er noch zu jung für die Priesterweihe war, ohne die man damals nicht Theologieprofessor werden konnte, musste er warten. Das Gegengeschenk 1794 war ein Kodex der Collationes des Johannes Cassianus aus dem 10. oder 11. Jahrhundert, die Freiburger Handschrift 380. Neben das Autorenbild hat er die Widmung wieder eingetragen, Josephus Laspergius suo Leonardo Hugio 1794. Außer den Collationes Cassians enthält der Kodex eine seltene mittelalterliche Legenda de Ovidio Nasoni. Auf dem Blatt 1 in späterer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert steht dann Nota de Ovidio Rhetore vel Poeta und die Legende ist eine Umformung des Lebenswandels von Ovid. Sie enthält nämlich die Belehrung und Taufe Ovids durch den Apostel Johannes und das Martyrium. In der dritten Zeile von unten müssten Sie lesen können, Passus est Edicimus Sanctus Naso. Es sind also wohl christliche und klassische Interessen, die die beiden Freunde verbinden, philologische noch kaum, denn beide haben nicht bemerkt, dass die Handschrift althochdeutsche Interlinearglossen enthält. Folio 3 Rector steht für, Sie haben es hier unten groß, Sarabaitorum Lubetsch, das heißt nach Lexer, einfältiger Mensch. Es ist also die deutsche Glosse genauso schwierig wie das lateinische Wort. Und Folio 13 Rector ist für etwas, was Bubali Cognomine heißt, Urrind angesetzt. Die Glossen sind inzwischen in dem großen Werk von Elias Steinmeier und Sievers herausgegeben, das ja einen großen Teil unseres altdeutschen Wortschatzes bereitstellt. Der Freundschaftskult steigert sich in der Intensität der Widmungen. In einem Alten Testament, Freiburger Handschrift 382, aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, schrieb Lasberg in Helmsdorf Ad Lacum Botanicum 1799 auf dem Vorsatzblatt, dann Accipe carissime Leonardi in Pignus amicitiae Bibliam manuscriptam Arturo Josef de Lasberg Helmsdorfii 1800. Es ist nicht die einzige Bibel der Geschenkreihe. Dazu kommt noch eine Kuriosität, eine Abschrift der 1466 von Mentelin in Straßburg gedruckten deutschen Vollbibel, Freiburger Handschrift 22a, also geschrieben den Wasserzeichen nach in den Jahren nach 1466. Dass eine gedruckte Bibel nochmals abgeschrieben wird, das kommt nur uns komisch vor. Wenn Sie sich die Zeit nach Gutenberg vergegenwärtigen, dann kommt eben den Inkunabeln der Stellenwert einer Handschrift zu, die dann ja auch wieder kopiert werden kann. Lasberg hat Hug natürlich Bücher geschenkt, die dessen Stellung betrafen. 1828 bekam er die wohl älteste Handschrift, ein karolingisches Pontifikale aus dem Raum Basel aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, also eine Sammlung von bischöflichen Benediktionen für Kirchweihe, Baptisteriumsweihe und Ordinationen, wie Folio 1, Rektor für Ostiarier, Türhüter. Das ist der unterste der Weihegrade. Vielleicht hat die Schenkung auch damit zu tun, dass Hug gerne Bischof werden wollte, wie man aus dem Briefwechsel Lasberg-Hug ersehen kann. Und Folio 40 ist eine undatierte und wohl alte Zeichnung, die mir unverständlich ist. Ein bärtiger Mann mit barettartiger Kopfbedeckung sitzt auf einem Sessel, in den Händen ein aufgeschlagenes Buch. Zu dem prächtigen Stuhl gehört auch eine Fußbank und der Mann blättert gerade so, dass man merkwürdige Zeichen auf der ersten Seite sehen kann. Aber wahrscheinlich sind es nur Fantasiezeichen. Neben diesen erwähnten Handschriften hat die Universitätsbibliothek eine Reihe von Texten des klassischen Altertums, geschrieben in Italien in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in einer humanistischen Antiqua, wie zum Beispiel dieser Kodex der Satiren, des Juvenal, Handschrift 439, Folio 1, die Überschrift in buchstabenweise wechselnden Farben, Juvenalis, Aquinatis, Satirarum, Liber Primus, et Satira Prima, Feliciter Incipit, und dann kommt ein leoninischer Hexameter darunter, Materiam et Causam, Satirarum, Hanc Inspice Primam. Das ist aus den beigefügten Argumenta des Gelehrten Guarinus Veronensis, der nicht lange vor der Herstellung dieser Handschrift noch in Verona lebte. Die Initiale ist ein goldenes S mit Blattranken und unten sieht man eine Landschaft mit Fantasiegebilden und einem Wappen mit Kreuz. Zu dieser Handschrift, die eine Reihe von prächtigen Handschriften eröffnet, gehört noch ein Sallust, eine Sueton-Handschrift, 372, ja, ist sie hier, und ein Quintilian-Handschrift, 366. Einige Handschriften wie der Quintilianus, Institutiones Oratoriae, tragen das Wappen der Visconti, der Herren von Mailand, eine Schlange verschlingt ein Kind, darüber die Markgrafenkrone. Es ist der Widmungsbrief an Trifonius, der dem Werk vorausgeht. An der Initiale sind zwei Schmetterlinge, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, oben links. Alles in bunter Deckfarbenmalerei. Die Bordüre ist in späterer Zeit angebracht. Blatt 100 zeigt die Normalseite mit der Initiale P. Die Bordüre schimmert von hinten durch. Diese Handschrift ist in der UB ausgestellt und einige der anderen auch. Sie gehört aber nicht zum Universitätsbetrieb des Mittelalters, sondern sie war sicher in einer Herrscherbibliothek separat untergebracht. Die Kodizes sind durchweg sehr schön und tragen keine Benutzerspuren. Obwohl sich Lassberg fast gegen seine Gewohnheit nirgends eingetragen hat, vermutete Winfried Hagenmeier, der Verfasser des Freiburger Katalogs, dass Hug diese Handschriften ebenfalls von Lassberg bekommen hat. Das ist richtig. Sie kommen nämlich in älteren Listen Lassbergs vor, auf einer späteren, wie dieser von 1841 oder kurz vor 1841 wohl, fehlen sie oder fehlen die meisten. Da hatte sie Lassberg offenbar schon abgegeben. Vielleicht hat er sich deswegen nicht eingetragen, weil er von Anfang an plante, die lateinischen Handschriften wieder zu veräußern. Die Abgabe dieser Handschrift an Hug zeigt uns die eingetretene Veränderung der Haltung beim Sammeln von Handschriften. Lassberg konzentriert sich jetzt nach einiger Zeit des Sammelns auf Handschriften mit deutschen Texten. Hug interessiert sich für die Antike. Lassberg will nicht mehr nur die Handschriften sehen, sondern er kümmert sich auch um die Inhalte. Das kann man auf die Kulturforderungen des Adelsvereins, der Kette zurückführen oder auch auf die Erwerbung der Nibelungenlied-Handschrift, wo man ja um den Inhalt eigentlich nicht herumkommen konnte. Oder den Einfluss Jakob Grimms, den Lassberg seit dem Wiener Kongress kannte. Lassberg wird also vom bloßen Sammler zum Philologen und Editor, alle diese Qualitäten natürlich autodidaktisch gemeint. Dazu schreibt er viele Texte aus seinen Handschriften für sich und andere ab. Dieser Prozess ist aber, und das lehrt uns die Freiburger Sammlung, kein abrupter, sondern er zieht sich über längere Zeit hin, in der er durchaus noch lateinische Handschriften erwirbt und behält, teilweise, um sie dann später weiterzugeben. Das Fazit ist also, der eine Teil des Schenkungsgutes, bestehend aus mittelalterlichen Handschriften und klassischen mittelalterlichen Handschriften, ist aus dem Nachlass Hug in die Universitätsbibliothek gekommen. Der andere Teil blieb vorläufig bei Lassberg und kam über Donaueschingen dann in die Badische Landesbibliothek. Uns geht es hier um die Freiburger Handschriften. Man muss aber sehen, dass sie nur den materiellen Teil einer intensiven Freundschaftsbeziehung darstellten, die sich auch sonst etwa in Widmungen von Büchern niederschlug. Oder es ist vielleicht der Name des dritten Lassberg-Sohnes Leonhard, 1800 bis 1832, dem Freund verdankt, der seinerseits seine Untersuchungen über den Mythos der berühmten Völker der alten Welt, vorzüglich der Griechen, dessen Entstehen, Veränderungen und Inhalt, zweite Auflage 1825, zusammen mit dem Freiherrn Karl von Baden, dem Vorsitzenden dieser Kette, und wie Lassberg selber Malteserritter eben dem Freund widmete. Ich habe noch einen kleinen Exkurs unterzubringen. Es ist keine Freiburger Büchergeschichte, es hätte aber vielleicht eine werden können unter gewissen Umständen. Wenn Sie diese Liste nochmals anschauen, da sehen Sie als Nummer 1, oder das können Sie nicht lesen, Evangeliarum, die Decken mit Edelsteinen, das Kaiser Ludwig der Fromme dem Stifte Lindau im Bodensee geschenkt, Seculo nono. Aus heutiger Sicht ist das die kostbarste Handschrift seiner Sammlung, eine wahrhafte Zimelie. Er selber hat sich allerdings wenig zu ihr geäußert, abgesehen von einem Brief in französischer Sprache, den er dem Käufer mitgab. Wer sich seither mit dieser Sache beschäftigt hat, konnte sich eigentlich nur wundern. Die Schlüsse, die Karl Siegfried Bader, der große Lassberg-Kenner, schon 1955 aus dem Verkauf gezogen hat, scheinen mir nicht richtig. Allerdings hatte ich bisher nichts Besseres entgegenzusetzen. Bader fragt sich, ob sich Lassberg der Tatsache bewusst war, dass dieser Verkauf einen unwiederbringlichen Verlust für den deutschen Kunstbesitz bedeutete, und mochte es fast bezweifeln. Wenn man sich dagegen hält, wie sich Lassberg ausgedrückt hat, als die Nibelungen-Handschrift in einen englischen Büchersaal kommen sollte, über dessen Tür geschrieben steht, was Dante von der Tür der Hölle berichtet, dass der Kodex einem britischen Knochenvergraber zuteil werden sollte, dann könnte man das fast so sehen. Dazu passt aber nicht, was er selber 1846 zur Geschichte und Erwerbsgeschichte der Handschrift schreibt. Ich fasse das kurz zusammen. Das Evangeliar sei von Ludwig dem Frommen den Kanonissen des Lindauer Stiftes geschenkt worden bei der Einweihung ihrer Kirche 834. Da die Saphire im oberen Deckel, ja in diesem hier, alle in der Mitte perforiert sind, folgt daraus, dass sie ursprünglich zum Halsschmuck einer Kaiserin gehörten, entweder Ludwigs Gattin Judith oder der heiligen Hildegard, der Frau Karls des Großen. Das Buch selbst brauche nicht in derselben Zeit geschrieben worden zu sein. Letzteres jedenfalls stimmt, wenn Sie noch das Blatt zeigen. Das kostbare Manuskript sei bis zum Jahr 1803 in Lindau geblieben. Da die Stiftsdamen bei der Säkularisation ihre Pfründen verloren, habe der Fürst von Bretzenheim, an den das Kloster gefallen sei, dessen Schwester die Äbtissin war, erlaubt, dass sich die Damen den Klosterschatz verteilten. Und dieses Evangeliar fiel dabei an Antonette von Enzberg, deren Geschwister es nach deren Tod 1816 in Konstanz an Lassberg verkauften. In Lindau ist die Handschrift übrigens erst im ausgehenden 17. Jahrhundert bezeugt. Die Handschrift geht auch nicht auf die Zeit Ludwigs des Frommen zurück, denn einer von den 7 Schreibern war auch im St. Galler Volkartsalter tätig, und der gehört ins dritte Viertel des 9. Jahrhunderts. Das Wertvollste aber sind die beiden Deckel, und sie gehören offenbar auch nicht zu dieser Handschrift und auch nicht zusammen. Der älteste ist der hintere, denn eine eben 2007 erschienene Münsteraner Dissertation in das letzte Drittel des 8. Jahrhunderts oder um 800 einordnet. Er war für einen kleineren Kodex gemacht und wurde durch Leisten vergrößert. Links und rechts können Sie es sehen. Ein geschweiftes Kreuz trägt 4 Christusbildnisse im Stil des Tassilo-Kelches. Anscheinend stammt er aus der Bodenseeregion. Der vordere Einbanddeckel ist ohne Parallele. Kreuz Christi mit Sonne und Mond als Halbfiguren und mit Edelsteinen und Perlen bedeckten Schmuckstreifen. Hier eben hatte Lassberg das Collier einer Kaiserin vermutet. Als Herkunftsort kommen Reims, Corbie oder Saint-Denis in Frage, also eine westfränkische Werkstatt. Klaus Gantert, der zuletzt über diese Sache geschrieben hat, spekuliert über den Grund des Verkaufes auch nur. Er bedauert besonders, dass der Kodex bei der Besichtigung der Lassbergschen Bibliothek durch Heinrich Pertz 1852 nicht mehr da war, sodass man keinen Eindruck von den zeitgenössischen Preisvorstellungen gewinnen kann. Damals wurde nämlich Lassbergs Handschriftensammlung für den Ankauf durch die preußische Staatsbibliothek taxiert. Das ist nun nicht mehr so bedauerlich, denn inzwischen gibt es eine neue Quelle, die so nahe lag, dass niemand daran dachte. Am 11. September 1846 schreibt Jenny von Lassberg an ihre Schwester Nette von Droste-Hülshoff einen nicht sehr belangvollen Familienbrief und ziemlich am Schluss heißt es: Ich habe mein schönes Evangelienbuch verkauft und für 2000 Gulden ist das nicht viel Geld. Ich habe es gleich angelegt, es tat mir doch leid, aber ich dachte an meine Kinder. Der Kommentar der Droste-Ausgabe denkt nicht daran, das schöne Evangelienbuch zu identifizieren, trägt aber aus dem Tagebuch Jennys noch nach: Herr Maib und ein Herr X hier, dem ich mein Evangelienbuch gab für 2900 Gulden, viel Geld, aber es tut mir doch weh. Anscheinend hat sie also ihrer Schwester gegenüber etwas untertrieben und das Rätsel löst sich. Lassberg hatte offenbar das Buch seiner Frau geschenkt. Die Zwillingsmädchen Hildegund und Hildegard wurden geboren, als der Vater schon 66 Jahre alt war. In der Familie war nie viel Geld, sodass sie auch nicht mit einer Heirat rechnen konnten. So vernünftig das alles klingt, wäre die Sache heute gewesen, hätte man sicher den Export dieses Kulturgutes verwehrt oder, wie das Folgende lehrt, vielleicht auch nicht. Ich komme dann also wieder zur Gegenwart. Dieses hätte ein Freiburger Kulturgut werden können, wenn Hug so viel Geld gehabt hätte, dass er es hätte kaufen können. Wieder zur Gegenwart heißt 1982, wieder ein Jubiläum, 25 Jahre Niedergang. Ende Juni sind bei Sotheby's in London 20 Handschriften aus der fürstlich-fürstenbergischen Sammlung in Donaueschingen unter den Hammer gekommen. Die Auktion hat für Aufsehen gesorgt, weniger wegen des Versteigerungserlöses, der die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllt hat, was vielmehr beschäftigt hat und noch weiter beschäftigt. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Hätte es Möglichkeiten gegeben? Gibt es Möglichkeiten, jahrhundertealtes Kulturgut dort zu erhalten, wo es nicht nur aufbewahrt wird, sondern wo es auch entstanden ist? So leitete die Badische Zeitung am 10. Juli 1982 einen Aufsatz unseres Kollegen Hugo Ott ein zu dieser Sache, der seinerseits eine Antwort des zuständigen Wissenschaftsministers Engler erhielt, in der der Ruf nach dem Staat zurückgewiesen wird. Engler weist darauf hin, dass gesetzliche und administrative Regelungen einen Verlust an Freiheit darstellen. Er stellt die Frage, ob an frühere Standesherren ein strengerer Maßstab angelegt werden kann als an sonstige Eigentümer. Standesherren sind die Fürsten, die durch die napoleonische Mediatisierung ihre Regierungsgewalt verloren und durch den Wiener Kongress nicht wiederbekommen haben, also wie die Fürstenberger. Sie waren ohne Macht, aber sie waren im Stand der Fürsten. Man konnte also untereinander heiraten, ohne Standesminderung. Engler meine, ein Appell an das Verantwortungsbewusstsein sei wirksamer als solche Zwänge. Ob und wie intensiv von staatlicher Seite an das fürstliche Verantwortungsbewusstsein appelliert wurde, ist mir unbekannt. Es hätte ja auch gesetzliche Möglichkeiten gegeben, die Fürstenberger zum Verantwortungsbewusstsein zu zwingen. Das Badische Stammgüteraufhebungsgesetz vom 18. Juli 1923 bestimmt in § 26 unter besondere Verkaufsrechte, werden Teile des bisherigen Stammgutsvermögens, deren Erhaltung für das Land von wissenschaftlichem, geschichtlichem, kunstgeschichtlichem oder künstlerischem Wert ist, veräußert, so steht dem Land Baden ein besonderes Vorkaufsrecht zu. Der letzte Stammherr oder seine Erben haben die dem Vorkaufsrecht unterliegenden Sachen zu verzeichnen und das Verzeichnis dem Ministerium des Kultus und Unterrichts vorzulegen. Dieses ist nicht geschehen. Niemand hat damals das Gesetz erwähnt, geschweige denn anzuwenden versucht. Und der Steuerzahler musste natürlich mehr aufwenden, als das Land einige von den versteigerten Handschriften zurückzukaufen versuchte, als wenn sie von vornherein angeboten worden wären. Warum wurde denn überhaupt verkauft, wo alle so dagegen waren? Einem Donaueschinger Andi zufolge habe Fürst Joachim eine neue große Yacht im Mittelmeer gekauft und seine kleine ältere an einen Kaufmann aus Beirut abgegeben. Der sei aber damals gerade ums Leben gekommen, bevor er habe zahlen können. Da das neue Schiff aber habe bezahlt werden müssen, sei zu wenig Mittel flüssig gewesen und man habe deswegen in aller Eile die Handschriften verkaufen müssen. Das Schiff muss immerhin so groß gewesen sein, dass 12 Donaueschinger gelegentlich mitfahren konnten, unter ihnen der Polizeipräsident. Die erzielten 4,4 Millionen Mark, von denen den Fürstenbergern 3 blieben, haben wohl den aktuellen Engpass beseitigen können, aber vielleicht den Geschmack nach mehr erzeugt. Jedenfalls ging 1987 die Diskussion wieder los. Man brauchte sich nicht überrascht zu geben. Die Landesregierung war diesmal gleich mit von der Partie. Ich kann hier mangels Materials nur auf das zurückgreifen, was ich noch im Gedächtnis habe. Sie wissen vielleicht noch einiges mehr. Ich war damals Rektor, dessen Dienstzeit gerade auslief und ausgelaufen war, sodass ich nur das mitbekommen habe, was eben die Universitäten betraf. Es wurde bekannt, dass die Fürstenberger auch die übrigen Handschriften nicht auf Dauer kostenlos den Benutzern zur Verfügung stellen wollten. So kam es zu verschiedenen Konstruktionen, wie das Kulturgut zu erhalten sei, dem Fürstenhaus aber die Last genommen werden könne. Eine Lösung, die mir damals gut gefiel, war die Gründung einer dritten Landesbibliothek in Donaueschingen. Nach meiner Erinnerung hatte sich auch der Fürst bereit erklärt, die Bibliothekarin eine gewisse Zeit zu finanzieren. Es hätte sich also auf der Bar in dem nicht mehr existierenden Staat ein neues aktives Kulturzentrum entwickeln können. Von einem zweiten Wolfenbüttel war die Rede, das eben auch als kleiner Ort neben den großen Zentren mit seinen alten Sammlungen eine eigene Strahlkraft hat. Ohne dass diese Idee je öffentlich wieder abgeblasen wurde, kam dann eine zweite, neue Vorstellung auf, die Handschriften und das Archiv, nur von ihnen war die Rede, dorthin zu geben, wo eine Infrastruktur bestand. Hier fühlten sich nun die Universitäten angesprochen und wir haben uns alle versammelt und die Bibliotheksdirektoren auch. Ich habe mich gewundert, dass auch die Heidelberger dabei sind und uns mit dem Ministerpräsidenten getroffen. Ich hatte mir ausgerechnet, dass die Infrastruktur in Freiburg vorhanden sei und dass nach der baldigen Vollendung des Freiburger Kataloges eben der neue Donaueschinger begonnen werden konnte. Wir brauchten uns aber gar nicht lange Konkurrenz zu machen, denn es ergab sich drittens sehr bald ein bedeutender Standortvorteil für die Universität Konstanz, als bekannt wurde, dass ein neu gegründetes Universitätsinstitut, wenn eine neue Universität es gründet, mit 20 Millionen Mitteln nach dem Hochschulbauförderungsgesetz rechnen kann, bei einer alten Universität aber nicht. Und da Konstanz schon länger seine Interessenssphäre in Richtung Donaueschingen ausgedehnt hatte, inzwischen auch potente Geisteswissenschaften hatte, aber keine historischen Sammlungen, teilte der Wissenschaftsminister mit, er wolle zugunsten der Universität Konstanz entscheiden. Und hier ging es dann nicht weiter. Der Grund war ein Todesfall in Donaueschingen. Der Verhandlungspartner starb überraschend und dann erfolgte der Rücktritt der Regierung spät. Alle Pläne blieben liegen und als das Problem wieder aufgegriffen wurde, kam niemand mehr auf diese Pläne zurück. Das Haus Fürstenberg hatte die Handschriften unterdessen ins Ausland geschafft, sodass sie dem deutschen Recht entzogen waren. Sie lagerten im Zürcher Freihafen und konnten so dem Land erpresserisch angeboten werden. Die Regierung kam schließlich mit 48 Millionen D-Mark 1993 in den Besitz der Handschriftensammlung, außer dem Nibelungenlied und einigen anderen Kodizes, die nicht da waren, vielleicht beiseite geschafft, ich weiß nicht so genau. Zu ihnen gehörte der bebilderte Text des Wiegalois von Wirnd von Grafenberg aus der elsässischen Werkstatt von 1418. Er ist insofern auch eine Freiburger Büchergeschichte, als hier eine Dissertation darüber läuft. Er ist noch heute im Kunsthandel unterwegs. Vor kurzem war er auf der Art Basel. Wegen der badisch-württembergischen Animositäten ließ sich die Vorstellung, die Texte aus einem badischen Ort einfach nach Stuttgart zu geben, nicht durchhalten. Und bei der Teilung spielte das Faktum eine Rolle, dass die Landesbibliothek Karlsruhe vor nicht langer Zeit ein gewisses Kontingent aus dem verstreuten Nachlass Lassbergs erworben hatte. Und so kam der Hauptbestand der Sammlung Lassberg, das heißt die deutschen Handschriften vor 1500, nach Karlsruhe, die lateinischen nach Stuttgart, dazu auch die Zimmersche Chronik, die man freilich, weil die von ihr betroffenen Orte wie Wildenstein und Meßkirch so fast auf der Grenze liegen, auch von der badischen Seite hätte unterbringen können. Weil die Regierung unter dem Druck der Opposition stand, im Wissenschaftsministerium wurde gemault, man habe für 48 Millionen Altpapier gekauft, wurde eine Wanderausstellung der 50 bedeutendsten Handschriften mit einem schönen Katalog auf den Weg geschickt. Er trug den von Goethe entliehenen Titel Unberechenbare Zinsen. Herr Kollege Heinzer hat ihn herausgegeben. In ihm habe ich zum letzten Mal in optimistischer Stimmung einen Artikel über Lassberg geschrieben. Karl Siegfried Bader meinte damals, solche Handschriftenverkäufe regten eben die Forschung an. Wenn man aber die Politikergrußworte im Katalog heute liest, dann versteht man die öffentliche Politikverdrossenheit. Die Ausstellung war auch in Freiburg. Es war nun zunächst Ruhe. Man sah darüber hinweg, dass die Archivfrage nicht gelöst war und dass Lassberg eigentlich den Willen vertreten hatte, dass seine Handschriften und seine Druckschriften nicht getrennt werden dürften. Das war der offizielle Grund, warum die preußische Staatsbibliothek damals nicht zum Zug gekommen war. Das ist bei Lassberg mehr als eine Marotte. Es erschwerte die Forschung, wenn man nicht alles beisammen hatte. In Lassbergs sogenanntem Dichterbuch, in dem er sich die Urkunden zur Herkunft der mittelhochdeutschen Dichter exzerpiert hatte, waren Belege mit Verweisen auf die einschlägigen Bücher oder Urkunden zusammennotiert mit nur kurzen Literaturangaben. Man musste sie also an Ort und Stelle verifizieren können. Hier haben Sie einen Teil der Belege zu Hartmann von Aue. Das sind immer lose Blätter. Das Wappen der Vespersbühler, diese drei Adlerköpfe, hat erstmals Lassberg in die Diskussion um die Heimat Hartmanns eingeführt. Das ist auch heute noch ungeklärt darinnen. Das gibt Anlass, sich die Aufstellung der Bibliothek Lassbergs zu vergegenwärtigen. In den Ausstellungsorten musste es also so gewesen sein, dass man arbeiten konnte. Ich übergehe die frühen Unterbringungen in seiner Wohnung in Donaueschingen, wo er noch wenig hatte, und in Heiligenberg. Erstmals hatte Lassberg genügend Platz, auch für weitere Anschaffungen, in Eppishausen im Thurgau. Hier hat er viel gekauft und Villa Eponis immer in die Bücher hineingeschrieben. Das ist dieses Schlösschen, in dem er bis zur Übersiedlung nach Meersburg wohnte. Besuchern konnte er seine Sammlungen, zu denen auch Urkunden, Münzen, Gemälde und Glasmalereien gehörten, in einem Museum zeigen. Daneben war die Bibliothek noch extra. Die einstige Bibliotheksheimat ist in einem kleinen Denkmal verewigt, in dem heute Lassbergs Bücher in Marmor nachgebildet sind. Darunter steht, Sie können es wahrscheinlich nicht lesen, Josef Freiherr von Lassberg, 1770 bis 1855, wirkte von 1813 bis 1838 auf Schloss Eppishausen als Sammler, Bewahrer und Vermittler historischen Kulturgutes. Dessen Schwägerin Annette von Droste-Hülshoff, 1797 bis 1848, weilte hier von 1835 bis 1836. Von ihrem Aufenthalt zeugen mehrere Briefe und Gedichte. Von da zog also Lassberg nach Meersburg weiter. Im alten Schloss, das er von der badischen Domänenverwaltung kaufen konnte, hatte er eine ideale Aufstellungsmöglichkeit im ehemaligen bischöflichen Archiv. Ich kann alle meine Bücher und Handschriften in einem schönen, hellen, gewölbten Saale beisammen aufstellen und durch die Glastür eines anstoßenden, geräumigen Arbeitszimmers alles übersehen, so schrieb er an Uhland. Es ist ein Raum von wo ich den Bodensee von einem Ende zum anderen nach seiner ganzen Länge übersehe und alle Schiffe und Dampfboote unter meinen Fenstern laufen müssen. An Jakob Grimm, 1839. Das runde Studierzimmer mit der Glastür ist der südwestliche der runden Ecktürme. Das ist also der, den Sie sehen, wenn Sie von Unteroldingen hineinfahren, gleich am Anfang. Lassberg hat dazu auch einen Plan gezeichnet, aus dem man erkennen kann, dass die Schränke 19 bis 22 Manuskripte und altdeutsche Literatur enthalten. Sie sind in der Mitte zwischen den Rundtürmen an den Fenstern aufgestellt. Er hatte das Glück, bis zu seinem Lebensende seine Bücher um sich behalten zu können, denn auch noch als sie schon nach Donaueschingen verkauft waren, ließ sie der Fürst in Meersburg. Für den Verkauf hatte Lassberg einen Katalog anfertigen lassen, zuerst von Levin Schücklin, den Annette deswegen nach Meersburg hatte kommen lassen dürfen, und nachher von dem Maler Hobach. Es handelt sich um einen Albumkatalog, wie er in meinem Studium noch auch hier in der Universitätsbibliothek üblich war. In großen Folianten wurden in ausgeschnittene Stellen alphabetische Streifen eingesteckt, mit denen man die Signaturen finden konnte. 1855 kamen nun die Bücherkisten nach Donaueschingen. Der Bibliothekar Josef Viktor von Scheffel, damals gefeierter Bestsellerautor des Eckehart, fertigte nur einen kleinen Katalog der wichtigsten Handschriften an. Die Bücherkisten blieben zunächst unausgepackt. Erst sein Nachfolger Karl August Barak fügte die Bücher in das System der Fürstlichen Bibliothek ein, indem er diese Katalogstreifen aus dem Katalog löste, hier haben Sie zwei davon, und als Stellvertreter an die entsprechende Stelle im Regal steckte, wo dann später das Buch hinkommen sollte. Als man sie dann nicht mehr brauchte, wurden sie in Päckchen zusammengebunden. Ich komme da noch mal drauf zurück, darum sage ich Ihnen das so genau. Dieses war der Zustand bis zum Verkauf der Handschriften 1993. Wer aber meinte, nun sei es genug, sah sich getäuscht. 1994 kamen die Inkunabeln, also die Frühdrucke von Gutenberg bis zum Jahr 1500 unter den Hammer. Meines Wissens gibt es hier kein Freiburger Treibgut. Es gab aber bei der Versteigerung Treibgut aus verschiedenen Freiburger Klöstern, die, wo sie hingekommen sind, weiß ich nicht, 6 Frühdrucke, einer davon gehörte Lassberg, vorher der Freiburger Karthause, ihn hat sich das Land gesichert, er ist aber nicht nach Freiburg gekommen. Dass auch noch die neueren Druckschriften ab 1500 der Bibliothek unter den Hammer kommen sollten, hat sich kaum einer vorstellen können. Die Sache war wieder streng geheim, sodass kaum Zeit bestand, sich darauf einzustellen und eventuelle Rettungsmaßnahmen zu ergreifen, die am ehesten berufen gewesen wären, nämlich das Wissenschaftsministerium, agierten offenbar überhaupt nicht. Alle Rettungsversuche sind gescheitert. Die Bibliothek war nicht in der Liste des national wertvollen Kulturgutes eingetragen. Ob es möglich gewesen wäre, die Regierung hätte es wahrscheinlich nicht zugelassen, aus welchen Gründen auch immer, hat sie doch auch verhindert, dass nach dem ersten Verkauf weitere Handschriften und Inkunabeln in die Liste eingetragen wurden. Man wollte die Verhandlungen mit den Fürstenbergern nicht stören. Ich will wenigstens die Aktionen kurz aufzählen, von denen ich Kenntnis gewonnen habe. Am 9.06.1999 gab es eine kleine Anfrage des Abgeordneten Herbert Moser, SPD, im Landtag, in der unter anderem gefragt wurde, ob es zutreffe, dass im Gegensatz zum verantwortlichen Wissenschaftsministerium die Universität Konstanz Interesse am Erhalt der Bibliothek als in sich geschlossener Sammlung hatte, sich aber gegen den Widerstand des Ministeriums nicht durchsetzen konnte. Das wurde vom Minister von Trotha bestritten. Es wurde aber das Projekt eines Forschungszentrums Donaueschingen der Universität Konstanz, bestehend aus Bibliothek und Archiv, erwähnt, das aber aus verschiedenen Gründen nicht realisiert habe werden können. Unser Kollege Reinhard Siegert hat noch Vorschläge gemacht, dass Donaueschinger Unikate, von denen es offenbar eine ganze Reihe gibt, an andere Bibliotheken verteilt werden sollten. Daraus ist auch nichts geworden. Dann wurde von Donaueschingen aus die Gerd und Evelyn Bucerius Stiftung der Zeit vergebens bemüht. Der Barverein versuchte es auch bei einer Stiftung von Aldi Süd, da einer der beiden Aldi-Brüder Mitglied war. Auch das hat nichts genützt, weil die Zielrichtung der Stiftung eine andere war. Und als die Versteigerung nicht mehr aufzuhalten war, versuchte ich es mit einer Unterschriftsammlung in der Universität. Diese Aufforderung wurde durch Klaus Graf in das Internet gestellt, sodass ich am 20. September 1999 insgesamt etwas über 1700 Unterschriften für die Rettung von Teilen der Bibliothek an den Ministerpräsidenten Teufel schicken konnte. Eine Eingangsbestätigung habe ich nicht erhalten, sondern erst durch einen etwas frechen Artikel in der Zeitung eine Reaktion hervorgerufen. Ich erhielt eine Rüge, ich habe das Land Baden-Württemberg verunglimpft. Und fast gleichzeitig kam es nun dazu, was kaum einer für möglich gehalten hatte, englische Laster fuhren in Donaueschingen vor und luden etwa 100.000 Bände ein. Die ehrwürdigen Bibliotheksräume leerten sich, die Fracht ging an Bernard Shapiro und Heritage. Da vieles in Amerika nicht absetzbar war, kam es offenbar wieder zurück und wurde über die Firmen Reis und Sohn in Königstein und Peter Kiefer in Pforzheim in mehreren Versteigerungen versteigert, auf die man reagieren konnte. Die Kataloge füllen ein ganzes Bild. Das sind also 100.000 Bände Donaueschinger Bücher, die in diesen Antiquariatskatalogen versammelt sind. Wegen des öffentlichen Rumorens, das vor allem wegen Lassbergs Bibliotheksteil geschah, entstand der Eindruck, diese Bücher seien kostbarer als die anderen. Und Frau Dr. Ute Obhoff von der Badischen Landesbibliothek bekam den Auftrag, im Dienst der Landesstiftung Baden-Württemberg Lassberg-Bände zu ersteigern. Und in dieser Zeit teilte mir dann der Staatssekretär Menz vom Staatsministerium mit, dass es dem Ministerium gelungen sei, wichtige Teile der Handbibliothek Lassbergs, nämlich 396 Bände, zu sichern. Der Erfolg dokumentiere, welche besondere Bedeutung die Landesregierung nach wie vor dem Erhalt der Fürstenbergischen Hofbibliothek beimisst. Frau Obhoff hat schließlich 1100 Bände von 11.000 sichern können, die in der Landesbibliothek unter einer besonderen Signatur separat aufgestellt sind. Der Minister hat auch bei der Vorstellung dieser Bücher die Auffassung vertreten, es habe nie eine Möglichkeit gegeben, Teile der Bibliothek zu erwerben, also etwa Lassbergs Sammlung, sodass erst bei der Versteigerung gehandelt werden haben können. Man muss natürlich auch sagen, es hat nirgends ein Zeichen gegeben, dass er es versucht hätte. Es hat auch damals niemand ein Drei-Säulen-Modell erfunden. Es stellt sich also die Frage nochmals, wie es mit den Standesherren eigentlich besteht, ob man sie anders behandelt als andere Besitzer. Juristisch stellen sie im 19. Jahrhundert in dieser Hinsicht sogar sich besser als die Regenten. Wenn man der Ansicht Lassbergs trauen darf, die er ja nicht allein hatte, an Werner von Haxthausen schrieb er 1835, Herr von Haller zu Solothurn, lässt dir durch mich sagen, du möchtest dich doch entschließen, etwas gegen die Zivilisten zu schreiben und den Monarchen zu zeigen, wie übel sie getan haben, ihre Domänen und Familiengüter in die Hände der Landstände zu geben und so mit das Eigentum ihrer Häuser und Familien zu veräußern, wozu sie nicht einmal befugt waren. Ich muss gestehen, dass ich schon vor 20 Jahren eben dieser Meinung war und hierin die mediatisierten Fürsten für weit glücklicher halte, denen doch das Erbe ihrer Väter blieb. Man kann zu diesem Satz unterschiedliche Gedanken machen. Das Glück der Fürstenberger bestand eben darin, dass sie außer dem Erbe ihrer Väter auch noch die Bibliothek des Freiherrn von Lassberg veräußern durften. Hätte er das geahnt, er hätte sie dann vielleicht doch nach Berlin gegeben. Und was ist mit den Regierenden? Über die Domänen und Familiengüter der Regierenden könne nicht ohne die Landstände verfügt werden. Das schien beim Wiener Kongress festzustehen und die Verfassungsurkunde des Großherzogtums Baden vom 22. August 1818 verfügt denn auch, § 56, es darf keine Domäne ohne Zustimmung der Stände veräußert werden. Ich frage mich, ob der Markgraf von Baden das überhaupt weiß. Nun wieder zurück nach Freiburg, worin besteht das weitere Freiburger Treibgut. Ich war der Meinung, die UB sollte sich auch beteiligen, jedoch lehnte das Rektorat eine vorübergehende Aufstockung der Mittel ab. Später wurde dann doch noch einiges gekauft, das heute in die Systematik der UB eingegangen ist, also nicht mehr getrennt vorzeigbar ist. Ein privater Bibliophiler konnte sich etwa 400 Bände sichern. Der Akzent liegt auf der Geschichte und Vorgeschichte der Bar. Und Frau Opphoff war so freundlich, für 10.000 Mark, die mir die Sparkasse Freiburg zur Verfügung gestellt hat, eine Reihe von seltenen Drucken für das deutsche Seminar zu ersteigern. Hier liegen sie alle zusammen auf einem Tisch. Es sind Einzelstücke natürlich, Reliquien, Lehrstücke für Studenten, zum Beispiel Jakob Grimm über seine Entlassung. Lassberg hat hier nichts hineingeschrieben, sonst hätten wir es vielleicht auch nicht bekommen. Aber auch dies ist ein historisches Urteil, denn was er über die Sache der Göttinger Sieben politisch nicht korrekt gedacht hat, steht in einem Brief an Hug, dass sie ihre Protestation zu früh öffentlich gemacht haben. Das schmeckt nach Burschikosität und steht Professoren übel an. Trotzdem hat er sich aber bemüht, den Brüdern Grimm über seine Verbindungen Professoren an der Zürcher Universität zu verschaffen und ihnen Wohnungen auf der Meersburg angeboten. Nun, was könnte man noch tun? Das Projekt Donaueschingen Digital ist gescheitert. Man könnte noch ein Projekt Lassbergs Streifen versuchen zu machen. Man könnte etwa die eingesteckten Streifen des Verkaufskataloges digitalisieren, wenn genügend erhalten sind. Dann hätte man erstens ein Inventar von Lassbergs Bibliothek und zweitens mit Hilfe des Zentralkataloges in Stuttgart, der die Lassbergschen Bücher ja nicht extra ausweist, auch ein Inventar der Schlossbibliothek vor 1855. Und dann könnte man nach der römischen Nummer, die ja die Schränke mit den entsprechenden Inhalten kennzeichnet, sortieren und hätte etwa die Bücher zur altdeutschen Literatur alle beieinander stehen. Es gibt also durchaus Fragestellungen, bei denen man wissen muss, wo welches Buch wann in welcher Bibliothek gestanden ist. Aber das scheint mir jetzt doch Zukunftsmusik für Gutwillige. Die entleerte Fürstenbergische Bibliothek in Donaueschingen sieht heute so aus, etwas heruntergekommen. Man hat damals gesagt, Wohnungen sollen ganz schnell hineingebaut werden, aber das Haus steht leer. Rechts von der Tür hängt eine heute unpassend gewordene Tafel zum Gedächtnis des Dichters Josef Victor von Scheffel, der einstmals hier Bibliothekar war. Sie hätte einen Kontext, wenn man auf die andere Seite der Tür eine ebensolche Tafel anbringen würde und darauf schriebe, hier befand sich einst in der Fürstlich-Fürstenbergischen Bibliothek die Gelehrtenbibliothek des Josef von Lassberg und als Zitat aus dem Versteigerungskatalog verkauft auf Anordnung seiner Durchlaucht Joachim Fürst von Fürstenberg. Sold by order of his Sirene Highness. Und damit haben Sie es jetzt überstanden. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.